keinen Spiegel hatten, vor allem die Frauen. Also wir können unser Gesicht nicht unmittelbar sehen. Wenn wir uns selbst betrachten wollen, brauchen wir einen Spiegel. Das gilt für unseren Körper und das gilt auch für unseren geistlichen Menschen, für diesen neuen Menschen, von dem Paulus schreibt im 2. Korinther 5, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Die Bibel schreibt ja an einigen Stellen von diesem neuen, von diesem geistlichen Menschen. Ja, und wenn ich jetzt in den Spiegel schaue, sehe ich aber nichts von diesem neuen Menschen. Da ist noch viel alt und es wird immer älter. Das heißt, wir brauchen einen geistlichen Spiegel, wenn wir unseren geistlichen Menschen, diesen neuen Menschen sehen wollen. Und dafür gibt's auch einen Spiegel, nämlich die Bibel. Die Bibel zeigt uns, wie dieser geistliche Mensch ausschaut. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir unser geistliches Spiegelbild. Welche Texte aus der Bibel könnten uns jetzt zeigen, wie dieser geistliche Mensch ausschaut? Ich habe mal gelernt, die 10 Gebote sind ein Spiegel. Aber das stimmt nicht. Die 10 Gebote sind kein Spiegel. Denn wenn die 10 Gebote ein Spiegel wären und mich reflektieren würden, dann wäre ich perfekt. Das geht also nicht. Die 10 Gebote spiegeln nicht wider, wie ich bin. Sie zeigen Gottes Willen. Sie zeigen, wie ich sein sollte. Die 10 Gebote sind kein Spiegel, sondern ein Maßstab, an dem wir uns messen und prüfen können. Aber sie zeigen nicht, wie unser geistlicher Mensch ausschaut. Ja, wo finden wir jetzt einen Spiegel in der Bibel, der unseren geistlichen Menschen zeigt, wie wir sind? Da gibt es Texte im Neuen Testament, die den neuen Menschen, diesen geistlichen Menschen beschreiben. Und diese Texte sind gewisserweise ein Spiegel. Also da kann ich schauen, wie der geistliche Mensch ausschaut. Wenn wir also wissen wollen, wie unser geistliches Ich, unser geistlicher Mensch ausschaut, dann müssen wir in Texte schauen, die das beschreiben. Also, so wie wir unser eigenes Gesicht nicht sehen können und einen Spiegel brauchen, so können wir auch unseren geistlichen Menschen nicht sehen und spüren, sondern wir brauchen einen geistlichen Spiegel, der uns beschreibt, wie der geistliche Mensch, dieser neue Mensch ist. Das erste Kapitel im Brief an die Epheser zum Beispiel ist so ein Spiegel. Da wird gesagt, was wir durch Christus sind, was dieser neue Mensch ist. Und wenn wir diesen Text lesen, dann schauen wir sozusagen in einen Spiegel und schauen, aha, so bin ich also. Heute möchte ich mit euch einen geistlichen Spiegel aus dem Kolosserbrief betrachten oder hineinschauen. Das ist eine meiner Lieblingsstellen und ein Spiegel, in dem ich immer wieder mal reinschaue. Kolosser 1, Vers 22 ist dieser Spiegel. Ich glaube, wir brauchen eine neue Batterie für das Teil hier. Drückst du bitte mal weiter? Dankeschön. Gott hat euch mit sich ausgesöhnt, und zwar durch den Tod, den Jesus in seinem Körper auf sich nahm, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Das ist der Spiegel. Wenn ich in diesen Spiegel reinschaue, dann lese ich oder sehe ich, ich bin heilig, ich bin tadellos und ich bin unsträflich. Kaum zu glauben, oder? Dann nehme ich zur Kontrolle den Spiegel aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4. Vielleicht ist der Spiegel ja falsch. Da steht, wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Doch, stimmt doch. Der andere Spiegel bestätigt es. Schau in den Spiegel in Kolosser 1 oder Epheser 1, dann siehst du deinen geistlichen Menschen. Dann siehst du, wie du wirklich bist. Du bist heilig. Du bist tadellos. Du bist unsträflich. Unsträflich, das bedeutet, es gibt nichts an dir, was bestraft werden könnte. Da gibt es keinen Anklagepunkt. Da ist nichts, was Gott dir vorwerfen könnte. Das sagt der biblische Spiegel über dich. Ganz ehrlich, kannst du das so von dir sagen, dass du sagst, ich bin heilig, ich bin tadellos und nicht anklagbar, da gibt's nichts, was Gott mir vorwerfen könnte? Kannst du das so von dir sagen? Schau in den Spiegel. Spiegel lügen nicht, leider. Aber der Spiegel der Bibel lügt auch nicht, zum Glück. Wir können uns also nicht selbst sehen. Und den geistlichen Menschen können wir schon gar nicht sehen und fühlen und irgendwie testen. So einen geistlichen Puls oder so gibt's auch nicht. Das, was du an dir wahrnimmst, so wie du bist, das ist nicht der geistliche Mensch. Der geistliche Mensch ist der, den uns die Bibel beschreibt. Wir brauchen also diesen Spiegel, um zu sehen, wie wir wirklich sind. Und da steht, du bist heilig, tadellos, du bist makellos in Gottes Augen. Und Kolosser 1,22 sagt noch mehr. Wir schauen nicht nur in einen Spiegel, sondern wir machen auch einen Perspektivwechsel. Wir nehmen in Kolosser 1,22 einen Perspektivwechsel vor, nämlich wir sehen, wie Gott uns sieht. Es heißt hier, um euch heilig, tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Jetzt stellt euch das mal bildlich vor. Gott stellt uns vor sich hin. So, zack. Und dann ist hier Gott und da stehe ich. Und jetzt habe ich die Perspektive von Gott und sehe mich mit Gottes Augen. Was sieht er? Er sieht ein heiliges, tadelloses Kind, dem nichts vorzuwerfen ist. Das sieht Gott, wenn du vor ihm stehst. So hat er sich uns vorgestellt, vor sich hingestellt. So sieht uns Gott. Das heißt, in Gottes Augen bist du heilig. In Gottes Augen bist du tadellos. In Gottes Augen ist dir nichts vorzuwerfen. Wir legen ja oft viel Wert drauf, wie uns die anderen sehen. Ob das jetzt gut ist, sei mal dahingestellt. Aber wie viel Wert legen wir darauf zu sehen, wie Gott uns sieht? Da schauen wir komischerweise mehr auf uns selbst. Wichtig ist also nicht, wie andere mich sehen, andere Menschen. Wichtig ist auch nicht, wie ich mich selbst sehe, sondern wichtig ist alleine, wie Gott mich sieht. Das ist entscheidend. Und aus der Perspektive Gottes bin ich heilig, tadellos. Und da gibt's nichts, was man mir vorwerfen könnte. Aus der Perspektive Gottes. Andere Menschen, ich selber, werfen mir viel vor. Aber Gott wirft mir nichts vor. Kaum zu glauben. Aber so ist es. Weiter hinten im Kolosserbrief lesen wir diese bekannte Stelle vom Schuldschein. Der Schuldschein, der uns anklagt. Da, wo die Anklagepunkte draufstehen, was man uns alles vorwerfen kann. Dieser Schuldschein ist gelöscht. Durchgestrichen und ans Kreuz genagelt, heißt es da. Dieser Schuldschein hängt am Kreuz. Da ist nichts mehr, was mich anklagt. Es gibt also nichts mehr, was Gott mir vorwerfen könnte. Warum ist das so? Ich frage ganz bewusst, warum? Ich frage nach dem Zweck. Warum hat Gott das so gemacht, dass ich heilig, tadellos und unanklagbar bin? Warum sollen wir frei, unbelastet, ohne Schuld vor Gott stehen? Dazu müssen wir einige Verse vorher lesen im Kolosser 1. Da finden wir nämlich etwas über unsere Bestimmung. Zunächst schaut Paulus da auf Christus. Kolosser 1, 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der weit über allem Geschaffenen steht. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn geschaffen und zu ihm hin geschaffen. Das, finde ich, ist eine ganz wesentliche Aussage. Alles ist zu ihm hin geschaffen. Wir sind zu ihm hin geschaffen worden. Gott hat uns also vor sich hingestellt. Das war der Ausgangspunkt. Gott hat uns heilig, tadellos vor sich gestellt, weil wir zu ihm hin geschaffen sind. Interessant hier, das ist ein einzigartiger Lobpreis auf Jesus Christus. Ein genialer Anbetungstext, Kolosser 1, Vers 15. Und da steht, dass Jesus die eigentliche Schöpfungsarbeit gemacht hat. Christus ist der Schöpfer, nicht Gott, sondern Christus hat diese Schöpfung so gemacht. Und dann die Frage, wozu hat er das alles gemacht? Er hat es für sich gemacht, genauer zu ihm hin. Und da geht es um Beziehung. Er hat die Schöpfung, hat den Menschen für sich gemacht, um mit diesen Menschen in Beziehung zu sein. Zu ihm hin bedeutet zur Gemeinschaft. Das heißt, Jesus hat diese Welt nicht wie ein Aquarium geschaffen und wir Menschen sind nicht die Fische, die er so ein bisschen anschaut im Wohnzimmer. Nein, wir sind zu ihm hingeschaffen, damit er mit uns Gemeinschaft hat. 1. Mose 1 lesen wir ja, Gott sagt, lasst uns Menschen machen, uns als Gegenüber. Da geht's auch um Beziehung. Wir sind geschaffen in Beziehung zu Gott. Das ist unsere eigentliche, unsere innere Bestimmung. Geschaffen zu ihm hin in Beziehung zu ihm. Geschaffen, um in einer engen Freundschaft mit Gott zu leben, zu ihm hin. Nun wissen wir aber auch, dass Sünde von Gott trennt. Gott musste sich von Adam und Eva trennen, weil Sünde nicht zu Gott passt. Und ich glaube, das ist Gott schwer gefallen, sich von den beiden lieben Menschen zu trennen, die er ja für sich geschaffen hat, zu sagen, wir können jetzt nicht mehr zusammen sein, weil ihr nicht zu mir passt. Gott und Sünde passen nicht zusammen. Das hält Gott nicht aus. Denn Gott ist gut, Gott ist vollkommen, Gott ist rein. Und durch die Sünde sind wir Menschen von Gott getrennt. Aber Gott wollte das nicht so, dass die Menschen jetzt nicht mehr bei ihm sind. Er hat es ja ursprünglich für sich gemacht. Also was macht er, um diese Menschen wieder zu sich hinzubekommen? Was hat Gott unternommen, dass sündige Menschen wieder bei ihm sein können? Er macht sie heilig. Er macht sie tadellos und unsträflich. Dass wir wieder in seine Gegenwart passen, macht er. Wir selber kriegen das nicht hin. Wir können uns so anstrengen, wie wir wollen. Wir werden nie so sein, dass wir in Gottes Gegenwart passen. Und das ist ja immer der Versuch von Religion, sich so hinzuentwickeln, um endlich diesen Status zu erlangen, um zu Gott zu passen. Das funktioniert nicht, das schaffen wir nicht. Deswegen sagt Gott, ich mache das, dass ihr wieder zu mir passt. Und Paulus beschreibt das dann in Kolosser 1 so, mit ganzer Fülle wollte Gott in ihm, also in Jesus wohnen. Das heißt, die ganze Fülle der Gottheit hat in diesem Jesus von Nazareth gelebt und durch ihn alles mit ihm zu versöhnen. Durch sein am Kreuz vergossenes Blut machte er Frieden, sei es für die auf der Erde oder im Himmel. Gott hat also uns mit sich versöhnt. Gott hat uns mit sich versöhnt. Das wird häufig umgedreht formuliert, aber das ist ein Fehler. Es wird gesagt, dass Gott versöhnt würde und dafür müsste sein Sohn am Kreuz sterben, damit Gott durch dieses blutige Opfer nun endlich befriedigt ist in seinem Zorn. Aber das stimmt nicht. Nicht Gott musste versöhnt werden, sondern wir mussten versöhnt werden. Anders ausgedrückt steht auch im Kolosser, aus Feinden musste Freunde werden. Wir waren Feinde und er hat uns zu Freunden gemacht. Also nicht Gott ist versöhnt worden, sondern wir sind versöhnt worden mit Gott. Wir wurden wieder passend gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz wurde unsere Schuld gesühnt, dass wir schuldfrei sind. An uns wird was gemacht. Wir sind ohne Schuld. Durch das Blut am Kreuz wurde Jesus an unserer Stelle bestraft. Die Strafe, die wir verdient hätten für unsere Vergehen, für unsere Sünde, für unsere Art, wie wir sind, hat er auf sich genommen. Und deshalb stimmt es, wir sind unsträflich, weil er die Strafe auf sich genommen hat. Wir sind unbestrafbar, da gibt es keinen Anklagepunkt mehr, den Gott uns vorwerfen könnte, weil ja Jesus die Strafe auf sich genommen hat. Alles, was wir jemals getan haben und tun werden, ist schon gesühnt. Da gibt's nichts mehr zu bestrafen, weil die Strafe für alle Sünde schon übernommen hat. Und warum hat er das getan? Damit wir wieder bei ihm sind, zu ihm hingeschaffen. Damit wir Frieden mit Gott haben. Und Friede ist mehr als Waffenstillstand. Friede, das ist ja Beziehung. Wenn zwei verfeindete Parteien wieder miteinander in Beziehung kommen, wenn sie wieder zusammenleben. Gott will diesen Beziehung, diesen Frieden mit uns. Dafür dieser ganze Aufwand, dass die Fülle der Gottheit in diesen Jesus von Nazareth sich hineingegeben hat, um dann am Kreuz als Gott selbst für uns zu sterben. Da ist Gott gestorben, weil die Fülle der Gottheit in dem Mann am Kreuz war. Deshalb starb er am Kreuz, damit wir wieder bei Gott sein können. Und wer das, wie die Kolosser für sich im Glauben annimmt, für den gilt, was Paulus schreibt. Das gilt auch für euch. Früher wart ihr entfremdet und Feinde in euren Gedanken und mit bösen Taten verstrickt. Doch nun hat Gott euch mit sich ausgesöhnt. Und zwar durch den Tod, den Jesus in seinem Körper auf sich nahm, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Es stimmt, wir stehen heilig, tadellos, unsträflich vor Gott, weil er uns so bei sich haben möchte. Wir sollen seine Freunde sein. Gott will Beziehung mit uns haben und damit das wieder geht, macht er uns passend, dass wir wieder in seine Gegenwart passen. Sünde passt nicht zu ihm, also nahm er unsere Sünde weg, damit wir wieder zu ihm passen und Gemeinschaft mit ihm haben können. Damit wir wieder als Freunde zusammenleben. Freundschaft, das ist Freundschaft mit Gott, das ist unsere Urbestimmung. Und deshalb hat er uns heilig und tadellos und unsträflich vor sich hingestellt, dass er uns nichts mehr vorwerfen könnte. Wir sind heilig. Wir müssen nicht erst heilig werden. Heilig, das ist ein Beziehungsbegriff. Heilig ist kein Qualitätsbegriff. Heilig bedeutet zu Gott gehörend. Ich mache das immer gerne an den Tempelgeräten deutlich. Im Alten Testament im Tempel, da gab es ja so allerlei Gerätschaften für diese ganzen Opfersachen, die da machen mussten. Und die waren heilig, nicht weil sie aus besonders wertvollem Gold waren oder besonders reinem Gold. Sie waren aus dem gleichen Gold wie das Geschirr im Königshaus von David. War genauso, das gleiche Material. Sie waren heilig, weil sie Gott gehörten, weil sie im Tempel waren. Deswegen waren sie heilig. Das war der Unterschied. Und das hat sie heilig gemacht. Nicht die Qualität des Materials, sondern wem es gehört, nämlich Gott. Deshalb waren sie heilig. Heilig ist etwas, wenn es Gott gehört. Und so sind wir heilig, weil wir Gott gehören. Weil er uns für sich versöhnt hat, damit wir bei ihm sind. Heiligung bedeutet dann eben nicht, dass wir heilig werden müssten, weil wir ja schon heilig sind. Das ist eigentlich Quatsch. Heiligung bedeutet dann, das zu leben, was wir sind. Diesen Status zu leben. Heilig. Im dritten Brief an die Kolosser beschreibt Paulus dann, wie das praktisch ausschaut. Und das ist so typisch für die Paulusbriefe, zum Beispiel im Römerbrief oder auch im Epheserbrief oder auch Kolosserbrief, dass am Anfang, in den ersten Kapiteln, steht immer, was wir sind, was wir geworden sind. Und im zweiten Teil geht es dann um das, wie wir das jetzt leben, wie wir entsprechend leben. Aber immer der erste Teil ist die Basis, das sind wir. Und weil das so ist, lebt ihr jetzt so. Also nicht umgekehrt, um so zu sein, müsst ihr, sondern ihr seid und jetzt lebt entsprechend. Das ist typisch in diesen Briefen. Erster Teil ist, was wir sind. Zweiter Teil, was daraus jetzt folgt. Und Paulus schreibt das dann so im Kolosser 3, weil ihr zu Christus gehört, deshalb tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört. Und dann werden Dinge aufgelistet. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaften, böse Lüste, Habgier, was Götzendienst ist, Zorn, Wut, Bosheit, schlechtes Reden übereinander, Lüge und so weiter. Paulus sagt, weil ihr zu Christus gehört, deshalb passt unmoralisches Leben nicht mehr zu euch. Oder schlecht übereinander reden, das passt jetzt nicht mehr zu euch. Und wenn wir diese Dinge genau lesen in Kolosser 3, dann lesen wir daraus, dass sie das noch gemacht haben. Die gingen noch fremd. Die waren habgierig. Die waren boshaft zueinander. Die haben übereinander gelästert. Das haben die alles noch gemacht. Und Paulus sagt jetzt, weil ihr heilig seid, weil ihr zu Christus gehört, weil ihr neue Menschen geworden seid, deshalb tötet diese Dinge jetzt ab. Weil das passt nicht zu heiligen Menschen. Das passt nicht zu eurer Freundschaft mit Gott. Ihr könnt nicht Gottes Freunde sein und gleichzeitig in Ehebruch leben. Das geht nicht. Aber auch im Ehebruch bleiben wir Gottes Kinder. Wir sind nicht mehr Kinder des Zorns. Paulus schreibt da in Kolosser 3, 6 und 7, wegen dieser Dinge, die ich gerade eben aufgezählt habe, wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Zorns. Auch ihr habt früher so gelebt. Aber wir sind nicht mehr Kinder des Zorns. Wir sind trotzdem, trotz all dieser negativen Verhaltensweisen, heilig, tadellos, unsträflich vor Gott. Es ist kaum zu fassen, aber es ist so. Denn die Schuld ist ja am Kreuz bezahlt. Bestraft. trotz Ehebruch und anderer abscheulicher Sünden, was wir alles tun können, bleiben wir trotzdem immer Kinder Gottes und seine Freunde. Und wir merken, wie sich da innerlich ein Widerstand regt. Man sagt, das passt doch eigentlich gar nicht. Das kann doch nicht sein. Und das ist eigentlich ein gutes Indiz dafür, dass es wirklich so ist. Es passt nicht zusammen. Freund Gottes und Ehebruch passen nicht zusammen. Freund Gottes und Habgier passen nicht zusammen, weil er ja unser Versorger ist. Freund Gottes, Ärger und Zorn passt nicht zusammen. Bosheit, Verleugnung, schlechtes Reden übereinander und Freund Gottes, das passt nicht zusammen. Das heißt, wir legen diese Dinge nicht ab, weil wir Angst vor Strafe haben. Wir sind ja unbestrafbar. Und wir legen diese Dinge auch nicht ab, damit Gott jetzt nicht mehr böse auf uns ist. Er ist nicht mehr böse auf uns. Wir sind doch seine Kinder, seine Freunde. Und auf Freunde kann man nicht böse sein. Wir legen diese Dinge ab, weil sie nicht zu unserer Freundschaft mit Gott passen. Das ist der Grund. Wir legen sie ab, weil sie nicht zu unserer Freundschaft, in unserer Beziehung mit Gott passen. Und das ist eine völlig andere Motivation. Nicht aus Angst versuche ich diese Dinge zu meiden, sondern weil es nicht in meine Freundschaft mit Gott passt. Paulus schreibt in Römer 8, wir haben nicht den Geist der Angst empfangen, dass wir uns wieder vor Gott fürchten müssen. Nein, wir müssen uns nicht vor Gott fürchten, weil wir nicht den Geist der Angst empfangen haben. Und wenn uns Angst gemacht wird mit der Bibel, dann ist das nicht der Geist Gottes. Dann ist das ein anderer Geist. Der Geist Gottes macht keine Angst, sondern der Geist Gottes bestätigt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Römer 8. Oder Johannes in seinem Brief. Angst ist nicht in der Liebe, sagt er. Wenn du Angst hast vor Gott, dann hast du die Liebe noch nicht begriffen, schreibt Johannes. Schau dir die Liebe Gottes an und du wirst keine Angst mehr vor ihm haben. Als geliebte Kinder haben wir keine Angst mehr vor Strafe, weil wir ja unsträflich sind in Gottes Augen. Ich bin doch unbestrafbar, unanklagbar, da muss ich doch keine Angst mehr vor Strafe haben. Wir legen unser sündiges Verhalten ab, weil es nicht zu unserer Freundschaft mit Gott passt. Denn wir sind ja heilig, tadellos, unsträflich. Tadellos bedeutet fehlerfrei. In Gottes Augen sind wir fehlerfrei. Und dieses Wort, was hier im Griechischen steht, ist das Wort, was man für Opfertiere gebraucht hat. Opfertiere mussten ja, sowohl im Judentum als auch im Heidentum, mussten ja makellos fehlerfrei sein. Und dieses Wort steht hier. So sind wir in Gottes Augen, wie ein reines Opfertier. In Gottes Augen sind wir fehlerfrei, rein. Das ist unglaublich. So nehmen wir uns in der Regel nicht wahr. Deswegen brauchen wir diesen Spiegel. Schaut in den Spiegel, schaut in sein Wort, das lügt nicht. Verlasst euch nicht auf euer Gefühl, wie ihr euch gerade wieder fühlt Gott gegenüber oder wie andere Menschen euch einschätzen, sondern verlasst euch allein auf diesen Spiegel im Wort Gottes. Unser geistlicher Mensch ist heilig, er ist rein, da gibt's nichts dran auszusetzen. Und die logische Konsequenz daraus ist dann, dass auch der natürliche Mensch dem nachzieht und sagt, okay, dann will ich auch diese Dinge nicht mehr tun, weil es einfach nicht in diese Beziehung zu Gott passen. Aber nicht aus Angst vor Strafe, sondern weil es nicht in unsere Freundschaft passt. Wir müssen also gar nichts tun, um irgendwelche Ansprüche Gottes zu erfüllen. Da gibt es keine Ansprüche mehr. Wir müssen Gott auch nicht beweisen, dass wir es wert sind, dass er uns erlöst hat. Das ist ja auch oft so ein Motiv. Er hat alles für mich gegeben, jetzt muss ich mich aber auch zusammenreißen. Ich muss Gott auch nicht gnädig stimmen durch mein Verhalten. Und ich muss auch mich nicht bemühen, um die Rettung zu verlieren. Das ist ja auch so eine Angst, dass manche denken, ja, ich bin erlöst, aber wenn ich jetzt permanent weiter sündige, dann verliere ich das wieder. Nein, das stimmt nicht. Müssen wir denn dann gar nichts mehr tun? Ist Gott wirklich mit uns, so wie wir sind, zufrieden? Das wäre dann der Schluss, dass wir sagen, ja, dann ist ja Gott mit uns so zufrieden, so wie wir sind. Ja, wir haben Frieden mit Gott. Steht da. Gott ist zufrieden mit uns. Das Einzige, was wir tun sollen, ist bleiben. In seiner Gegenwart bleiben. Und deswegen schließt Paulus den Gedanken folgendermaßen ab. Ich wiederhole nochmal, Gott hat euch mit sich ausgesöhnt und zwar durch den Tod, den Jesus in seinem Körper auf sich nahm, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Und jetzt kommt, was wir tun sollen. Wenn ihr wirklich im Glauben fest gegründet bleibt und euch nicht von der Hoffnung des Evangeliums abbringen lasst, von der Freudenbotschaft, die ihr gehört habt, die in der ganzen Welt gepredigt wird. Das ist das Einzige, was wir tun können und sollen. Bleiben, sonst nichts. Im Glauben an Jesus festhalten, fest dranbleiben, an seinem Wort, an dem Evangelium. Das ist das Einzige, was wir tun können, was Gott möchte, dass wir tun, dass wir dranbleiben bei ihm. Und dann merken wir, es geht wieder um Beziehung. Es geht nicht um Leistung, irgendwas tun, sondern es geht nur um Beziehung. Er will, dass wir jetzt an ihm dranbleiben, dass wir nicht irgendwas für ihn leisten müssen. Es geht um Beziehung. Fest an ihm und an seinem Wort dranbleiben. Dadurch bleiben wir heilig, tadellos und unsträflich. Nicht durch unser Verhalten. Wir bleiben heilig, nicht dadurch, dass wir Sünde vermeiden, sondern dass wir dranbleiben. Wir bleiben heilig, nicht dadurch, dass wir Gebote halten, sondern dass wir dranbleiben. Wir müssen genau lesen, was da steht, wie wir heilig bleiben. Durch dranbleiben an seinem Wort, nicht durch irgendwas tun oder halten. Diesen Blick in den Spiegel brauche ich immer wieder und ich denke, ihr braucht ihn auch. Wir brauchen ihn, um zu sehen, wie wir wirklich sind. Nicht, wie wir uns fühlen oder wie andere uns beurteilen, sondern wir brauchen diesen untrüglichen Blick in den Spiegel des Wortes Gottes. Und wenn wir an uns zweifeln, dann brauchen wir diesen Perspektivwechsel, dass wir schauen, jetzt will ich mal schauen, wie Gott mich sieht. Nicht, wie ich mich sehe, sondern wie Gott mich sieht. Dass wir wegschauen von uns und auf Christus schauen und ja seine Perspektive einnehmen und mit seinen Augen uns betrachten. Das ist entscheidend. Also nicht, wie andere uns sehen, wie wir uns selbst sehen, ist wichtig, sondern wichtig ist ganz allein nur, wie Jesus uns sieht. Amen.